Ja, liebe Geschwister, man könnte meinen, ich habe das Thema wegen der Temperaturen draußen ausgewählt, die drei Männer im Feuerofen, aber war jetzt nicht der Grund. Daniel 3, ab Vers 1. Der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Bild machen, 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit, und ließ es aufrichten in der Ebene Dura im Lande Babel. Und der König Nebukadnezar sandte nach den Fürsten, Würdenträgern, Statthaltern, Richtern, Schatzmeistern, Räten, Amtleuten und allen Mächtigen im Lande, dass sie zur Weihe des Bildes zusammenkommen sollten, das der König Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Da kamen zusammen die Fürsten, Würdenträger, Statthalter, Richter, Schatzmeister, Räte, Amtleute und alle Mächtigen im Lande zur Weihe des Bildes, das der König Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Und sie stellten sich vor dem Bild auf, das Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Und der Herold rief laut: Es wird euch befohlen, euch Völkern, Nationen und Sprachen, wenn ihr hören werdet den Klang des Horns, der Flöte, der Zither, der Harfe, der Leier, der Doppelflöte und alle anderen Instrumente, dann sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar hat aufrichten lassen. Wer aber dann nicht niederfällt und anbetet, der soll zu derselben Stunde in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Als sie nun den Klang des Horns, der Flöte, der Zither, der Harfe, der Leier und alle anderen Instrumente hörten, fielen alle Völker, Nationen und Sprachen nieder und beteten an das goldene Bild, das der König Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Da kamen einige chaldäische Männer und verklagten die Juden, fingen an und sprachen zum König Nebukadnezar: Der König lebe ewig. Du, König, hast dein Gebot ergehen lassen, dass alle Menschen niederfallen, das goldene Bild anbeten sollten, wenn sie den Klang des Horns, der Flöte, der Zither, der Harfe, der Leier und einer Doppelflöte und aller anderen Instrumente hören würden. Wer aber nicht niederfiel und anbetete, sollte in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Nun sind da jüdische Männer, die du über die einzelnen Ämter im Lande Babel gesetzt hast, nämlich Schadrach, Meschach und Abednego. Und diese Männer verachten dich, o König, sie ehren deinen Gott nicht und beten das goldene Bild nicht an, das du hast aufrichten lassen. Da befahlen Nebukadnezar mit Grimm und Zorn, Schadrach, Meschach und Abednego vor ihn zu bringen. Und die Männer wurden vor den König gebracht. Da fing Nebukadnezar an und sprach zu ihnen: Wie wollt ihr Schadrach, Meschach und Abednego, meinen Gott, nicht ehren und das goldene Bild nicht anbeten, das ich habe aufrichten lassen? Wohlan seid bereit. Sobald ihr den Klang des Horns, der Flöte, der Zither, der Harfe, der Leier und einer Doppelflöte und aller anderen Instrumente hören werdet, so fallt nieder und betet das Bild an, das ich habe machen lassen. Werdet ihr es aber nicht anbeten, dann sollt ihr zu derselben Stunde in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Lasst sehen, wer der Gott ist, der euch aus meiner Hand erretten könnte. Da fingen an Schadrach, Meschach und Abednego und sprachen zum König Nebukadnezar: Es ist nicht nötig, dass wir dir darauf antworten. Siehe, unser Gott, den wir verehren, kann uns erretten aus dem glühenden Feuerofen. Und auch aus deiner Hand, o König, kann er erretten. Und wenn er es nicht tut, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten werden. Zum ersten Mal ist mir das in der Massivität bewusst geworden bei dieser Predigt, dass alles, was ich heute sagen werde, eigentlich nur Stückwerk ist. Ja. Das heißt, bei allem, was ich heute über diese Bibelstelle sagen werde, weiß ich, dass wer immer nach der Predigt kommt und sagt, da wäre noch dies gewesen und das gewesen, dass ich dann wahrscheinlich sage, ja, du hast recht. Das stimmt. Mir ist zum ersten Mal auch an der Stelle nochmal bewusst geworden, wie tiefsinnig auch das Wort Gottes ist, ja, und wie wahr es ist, dass man sozusagen sogar mehrere Predigten über das gleiche Kapitel, die gleiche Stelle halten kann und trotz allem hat man noch nicht alles gesagt. Ich habe von daher versucht, heute einen Schwerpunkt ganz besonders zu legen und schauen wir mal am Ende, ob das klar geworden ist. Zunächst einmal ein kleiner Sprung. Und zwar werden ja hier verschiedene Männer erwähnt. Das sind die Hauptpersonen sozusagen in unserer Bibelstelle. Und die werden uns im ersten Kapitel des Buches Daniel vorgestellt. Da heißt es nämlich in Daniel 1, Vers 1, im dritten Jahr der Herrschaft Joachims, des Königs von Juda, zog Nebukadnezar, der König von Babel, vor Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab in seine Hand Joachim, den König von Juda, und einen Teil der Geräte aus dem Hause Gottes. Die ließ er ins Land China bringen, in den Tempel seines Gottes, und tat die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes. Der König, also Nebukadnezar, sprach zu Aschpenas, seinem obersten Kämmerer, er sollte einige von den Israeliten auswählen, und zwar von königlichem Stamm und von edler Herkunft, junge Leute, die keine Gebrechen hätten, sondern schön, einsichtig, weise, klug und verständig wären, also fähig, an des Königs Hof zu dienen, und er sollte sie in Schrift und Sprache der Chaldäer unterrichten lassen. Der König bestimmte dann auch, was man ihm täglich geben sollte, von der königlichen Speise, von dem Wein, den er selbst trank. Und dann sollten sie 3 Jahre erzogen werden und danach vor dem König dienen. Und jetzt wird auch deutlich, warum die Namen in der heutigen Bibelstelle im Buch 3 andere sind. Unter ihnen waren von den Judäern Daniel, Hanania, Michael und Asaria. Und der oberste Kämmerer gab ihnen andere Namen und nannte Daniel Belshazzar und Hanania Shadrach und Michael Meshach und Azaria Abednego. Das heißt, 4 Personen stehen in der heutigen Bibelstelle im Mittelpunkt. Wir haben also König Nebukadnezar. Gibt es mehrere mit dem Namen, aber der, um den es hier heute geht, König von Babel, war ein König in einer Stadt, die viel Einfluss und Macht hatte, ein mächtiger Mann. Und dann 4 israelitische Männer, 3 kommen in der heutigen Geschichte vor, Daniel, Hanania, Michael und Asaria. Und die hat König Nebukadnezar an seinem Hof ausbilden lassen, sie sollten Diener werden. Diese Israeliten, das war damals so, die waren Kriegsbeute, könnte man vielleicht so sagen. Sie waren Kriegsbeute und waren in seine Hände gefallen. Die Geschichte, wie das gekommen ist, beziehungsweise das ganze erste Kapitel, was ich heute jetzt nochmal zitiert habe, das möchte ich gerne in einer meiner nächsten Predigten, da möchte ich gerne nochmal drauf eingehen. Mag vielleicht seltsam klingen, dass ich mit Kapitel 3 beginne und dann in Kapitel 1 in einer meiner nächsten Predigten springen möchte, aber das war jetzt kein Betriebsunfall, das war Absicht. Das heißt, heute soll es zunächst mal um dieses Kapitel 3 gehen. Das Buch Daniel, wenn man sich es komplett einmal durchliest, dann ist es zunächst mal so, dass es natürlich um eine Zeit geht, die tausende von Jahren sozusagen in der Vergangenheit liegt. Das Spannende aber ist, das Interessante ist, Das heißt, wenn sie von, obwohl sie von längst vergangenen Zeiten, Menschen und Orten berichtet, sind die Ausführungen im Buch Daniel von, man mag fast sagen, erschreckender Aktualität für unsere heutige Zeit und auch von größter Bedeutung für das, was wir heute sehen, hören und lesen dürfen. Vielleicht ist es auch bemerkenswert, da wir in Deutschland keinen König mehr an der Spitze haben und so eine Anordnung wie bei König Nebukadnezar in Daniel 3 dann bei uns ja so gar nicht vorstellbar ist. Dieser König, der uns hier beschrieben wird, wie gesagt, ist mächtig und der hat, wie es hier heißt, der ein goldenes Bild machen ließ, 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit und es aufrichten ließ in der Ebene Dura im Lande Babel. Das Standbild war nach heutigem Maßstab 58,58 Meter hoch. Ich hoffe, die Rechnung stimmt. 68,58 Meter genau hoch. Also das ist schon ein ziemlicher Koloss, der da in der Landschaft steht. Und spätestens nach dem Turmbau zu Babel wissen wir auch, welchen Zweck Bauwerke von Menschenhand errichtet oftmals haben. Ja, in 1. Mose 11, 4 heißt es ja wohl auf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, dass wir uns einen Namen machen. Ja, liebe Gemeinde, Menschen wollen sich gerne einen Namen machen. Das heißt dann so viel wie, dass Menschen sich wünschen, dass ihr Name unter den Menschen gerühmt werde, dass sie bewundert werden, dass man sie verehrt. Das ist die Realität. In Matthäus 5 in der Bergpredigt zeigt uns Jesus auf, was eigentlich unsere Realität sein sollte. Matthäus 5, 16, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. In der Realität ist es oftmals so, dass wir Menschen zunächst einmal unsere Ehre, unser Lob und die Verherrlichung unseres Namens suchen. Und so verwundert es zunächst mal auch nicht, dass ein König da ein Standbild aufstellen lässt, an welches er Bedingungen knüpft, die unter allen Umständen zu erfüllen sind. Es gibt ja heute diesen Satz, warum macht er das? Und die Antwort lautet dann, naja, weil er es kann. Der König hat die Macht, der stellt das Standbild da auf und er sagt, ich habe Bedingungen und die gilt es zu erfüllen. Und es heißt ja hier, der König Nebukadnezar ersandte nach den Fürsten, Würdenträgern, Statthaltern, Richtern, Schatzmeistern, Räten, Amtleuten und allen Mächtigen im Lande, dass sie zur Weihe des Bildes zusammenkommen sollten, das der König Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Und dann kamen die auch alle zusammen. Das ist auch schön zu sehen. Woran sehen wir, ob jemand Macht hat? Naja, wir sehen es daran, dass wenn er etwas sagt, die Leute etwas machen, etwas tun. Er sagt, kommt, und sie kommen. Und jetzt kommt dieser Herold, der tritt auf und er sagt jetzt, es wird euch befohlen, euch Völker, Nationen und Sprachen, wenn ihr hören werdet den Klang des Horns, dann kommen alle Instrumente. Also wenn man das hören wird, dann sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar hat aufrichten lassen. Und dann kommt auch, was passiert, wenn nicht. Wer aber dann nicht niederfällt und anbetet, der soll zu derselben Stunde in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Wenn wir uns die Szene mal ein bisschen genauer anschauen, dann fällt auf, dass dort lauter VIPs, wie wir es heute vielleicht sagen würden, versammelt sind, also very important persons. Das heißt, alles, was Macht und Einfluss, Rang und Namen im damaligen Reich hatte, das kam zu dieser Veranstaltung, die der König angesetzt hatte. Wenn wir uns jetzt mal das Jahr 2023 anschauen, wenn wir uns mal ins Jahr 2023 begeben, dann dürfen wir annehmen, dass auch heute eine Veranstaltung mit ähnlichem Publikum stattfinden würde. Wir haben jetzt hier zwar in Deutschland keinen König mehr, aber es gibt natürlich Menschen, die in unserer Gesellschaft Macht, Einfluss und Ansehen besitzen. Und heutzutage würden wahrscheinlich Politiker, Pressevertreter, Wirtschaftsbosse und Angehörige der sogenannten Zivilgesellschaft versammelt sein und der Ansprache des Herolds lauschen. Und dieser Herold, ihr werdet merken, ich versuche heute mal ganz genau auch die Begriffe, dass wir uns ganz genau die Begriffe anschauen, um die es geht. Dieser Herold macht durch die Wahl seiner Begriffe deutlich, welchen Sendungsanspruch er bzw. natürlich der König hat. Das heißt nämlich, es wird euch befohlen, euch Völkern, Nationen und Sprachen. Das heißt, dieser König hat die Macht, Völker, Nationen und Menschen verschiedener Sprachen anzusprechen. Und man könnte vielleicht sagen, dass das ein Hinweis darauf ist, dass seine Macht zunächst einmal unbegrenzt ist. Ja, die geht also über die eigentlichen Grenzen vielleicht sogar hinaus. Es ist deswegen nicht unerheblich und uninteressant, da wir Menschen oftmals den Drang verspüren, nicht nur unser direktes Umfeld zu beeinflussen, sondern ganze Völker und Nationen für unsere Ziele, unsere Ideale, unsere Sicht der Dinge einzunehmen. Also vor Jahren mal gab es den Satz, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Ja. Bisweilen hat man auch heute den Eindruck, dass zumindest einige diese Vorstellung noch haben, dass Deutschland da sozusagen eine Vorreiterrolle spielen sollte. Es ist immer schwierig, mit so einem Anspruch an die Welt heranzugehen. Bei der Vorbereitung auf die Predigt oder beim Schreiben ist mir auch eine Parallele in den Sinn gekommen, und zwar in Matthäus 28, 16. Hier spricht jetzt der Herr Jesus. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Jetzt kommt Jesus dazu und sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist der berühmte Missionsbefehl des Herrn Jesu. Da geht es klipp und klar darum, dass er uns dazu auffordert, die frohe Botschaft des Evangeliums allen Völkern zu verkündigen und sie zu lehren, was der Herr Jesus uns in seinem Wort der Bibel mitgeteilt hat. Am Rande erwähnt vielleicht mal zum Weiterdenken, das ist übrigens eine Stelle, die in reformierten kalvinistischen Kreisen durchaus dem einen oder anderen Magenkrummeln verursacht. Ja, die Frage klarer Missionsbefehl und dann die Frage, wie sieht es denn aus, dass Gott ja die Menschen zieht. Aber das sei nur am Rande erwähnt. Hier haben wir auf jeden Fall den klaren Missionsbefehl. Ja? Und darin steht, dass wir uns nicht verstecken sollen als Christen. Wir sollen auch offensiv allüberall Gottes Wort verbreiten. Wie es an einer anderen Stelle heißt, sei es zur Zeit oder zur Unzeit. Die Parallele besteht jetzt für mich darin, dass dieser König Nebukadnezar einen ähnlichen Anspruch hat. Auch er sagt ja, er möchte gerne den Völkern und Nationen eine Botschaft vermitteln. Aber natürlich ist des Königs Botschaft eine völlig andere als die, die Jesus Christus uns auffordert zu verkünden. Das heißt, dem König geht es darum, dass seine Macht deutlich werde und dass Menschen ihr Knie, das muss man natürlich aufpassen, weil es heißt, das Standbild verehrt seinen Gott, aber ich denke, wir gehen nicht so weit, wenn wir annehmen dürfen, dass es natürlich auch damit zu tun hat, dass sein Name, sein Gott verehrt werden und dass seine Macht und seine Herrlichkeit da zum Ausdruck kommen, weil er ja sagen kann, so soll es sein und dann müssen die Leute es machen. Und folgerichtig passiert dann auch das, als sie nun nämlich den Klang des Horns, der Flöte, der Zither, der Harfe, der Leier und aller anderen Instrumente hörten, fielen alle Völker, Nationen und Sprachen nieder und beteten an das goldene Bild, das der König Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Ja, liebe Geschwister, die Welt beugt sich vor einem Abbild, nicht vor dem Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat. Und ich denke, dass das auch das ewige Ziel Satans ist. Das heißt, wenn der Teufel es schafft, dass wir Menschen uns beugen, vor wem auch immer, solange es nur nicht der lebendige Gott ist, dann hat er sein Ziel zu großen Teilen erreicht. Bedenken wir immer bei all den Dingen, dass der Herr, unser Gott, in den 10 Geboten, in 2. Mose 20, gleich am Anfang verkündet hat: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Das heißt, ganz klar ist hier deutlich, dass Gott allein die Ehre gebührt, und auch die Anbetung. Ja, und nun? Nun stehen unsere drei Israeliten, Hanania, Michael und Azaria, vor einer schwierigen Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, die über Leben und Tod entscheiden kann. Werden sie das goldene Bild anbeten oder nicht? Werden sie ihr Knie beugen vor des Königs Anordnung und seinem falschen Gott? Oder bleiben sie ihrem Gott treu? Kleiner Trick, bleiben sie Gott vielleicht nur im Geheimen treu und beugen dann ihr Knie pro forma, so dass es alle sehen, vor dem falschen Gott? Oder stehen sie auch in aller Öffentlichkeit zu unserem Gott? Der König hat es übrigens ganz raffiniert gemacht, Nebukadnezar. Der stellte dieses Standbild auf und er hätte ja auch sagen können, wer immer an dem Bild vorbeigeht, der beugt sein Knie. Es hätte bedeutet, wenn ich mein Knie nicht beugen will, warte ich vielleicht, bis zufällig mal keiner in der Nähe ist und gehe vorbei. Aber der König hat es so gemacht, dass keine Flucht möglich war. Musik, Tamtam, jeder guckte dahin und jeder sah, beuge ich mein Knie oder beuge ich es nicht? Die Frage ist natürlich, wie würdest du dich entschieden haben? Wie würde ich mich entscheiden? Jetzt ist Babel, wie gesagt, weit weg. Wir brauchen gar nicht so weit zurückzugehen. In der Zeit des Nationalsozialismus oder in der ehemaligen DDR waren dies Fragen, die sich jeder echte Christ immer und immer wieder stellen musste. Und in der heutigen Bibelstelle kam es dann auch so, wie es vielleicht kommen musste. Unsere drei israelitischen Männer wurden verraten. Sie wurden verpetzt. Sie hatten ihr Knie nicht gebeugt. Und der König Nebukadnezar stellt sie nun vor die letztendgültige Wahl. Ach, das ist interessant, liebe Geschwister. Der König ist gnädig. Er ist ein netter König. Er hat doch einen Befehl gegeben. Eigentlich könnte er sie gleich umbringen, macht er aber nicht. Er ist wütend, aber sozusagen großherzig sagt er: Okay, Leute, ich gebe euch eine Chance. Werdet ihr es aber nicht anbeten, dann sollt ihr zu derselben Stunde in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Aber er gibt ihnen die Möglichkeit, es gerade noch mal zu wiederholen, noch zu tun. Wir stellen uns vor, das steht hier nicht, aber so läuft das ja manchmal. Liebe drei Israeliten, Vielleicht habt ihr meine Botschaft nicht richtig verstanden. Ich erkläre sie euch nochmal. Vielleicht wart ihr in Gedanken. Das kann doch jedem einmal passieren. Er baut ihnen sozusagen eine Brücke. Und jetzt wäre die Möglichkeit gewesen zu sagen, okay, König, war ein Fehler. Wir haben es leider nicht richtig gehört. Jetzt machen wir es. Jetzt wollen wir uns aber diesen Feuerofen, liebe Geschwister, bevor wir hier gleich weitermachen, etwas genauer anschauen. Ich glaube nämlich, dass dieser Feuerofen viel mehr ist als ein Feuerofen. So ein Ofen, in dem ein heißes Feuer brennt. Meine Frau und ich hatten letzte Woche die Gelegenheit, die Wuppertaler Müllverbrennungsanlage zu besichtigen. Ein imposantes Bauwerk. So, aber worum es mir geht ist, nachdem wir da auf dem Dach waren und alles besichtigt hatten, kamen wir in den Bereich, wo dieser Feuerofen brannte. Und da gibt es eine Klappe, die kann man dann aufmachen, dann kann man da reinschauen und unser Führer dort, der sprach dann von Höllenfeuer. Ja, so sieht's vielleicht dann auch in der Hölle aus. Furchtbar. Also da will keiner rein. Ja. Wir haben da dieses Höllenfeuer sozusagen sehen dürfen. Und so oder so ähnlich stelle ich mir jetzt auch so den Ofen vor, der dort stand, der im Buch Daniel beschrieben wurde. Soweit ist die Sache klar, aber ich glaube, dass dieser Feuerofen viel, viel mehr ist. Dieser Feuerofen steht für Qualen, für Anfeindungen und auch für Verleumdungen, denen ein Christ ausgesetzt sein kann und ausgesetzt sein wird, sofern er sich nicht vor den zu seiner Zeit wichtigen Göttern beugt. Und diese Götter können nun ganz verschiedene Erscheinungsformen annehmen. Im Buch Daniel, da war es ein goldenes Standbild. Ich gehe mal davon aus, das würde jeder von uns jetzt soweit erkennen. Oh, da steht ein goldenes Standbild, vor dem soll ich niederknien. Das würden wir vielleicht erkennen oder mit Sicherheit. Frage ist natürlich immer, ob wir auch die falschen Götter erkennen, wenn sie in einem anderen Gewand vor uns stehen. Wenn das falsche Standbild plötzlich als ein Engel des Lichts daherkommt. Was ist, wenn der Wolf plötzlich Kreide gefressen hat? Erkennen wir dann die Gefahr oder lassen wir uns täuschen? Vor wenigen Tagen ging in Nürnberg der evangelische Kirchentag zu Ende. Motto des Kirchentages war, jetzt ist die Zeit. Es geht auf Markus 1,14, 15 zurück, da heißt es nämlich, nachdem aber Johannes überantwortet war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes, und jetzt kommt's, und sprach, die Zeit ist erfüllt oder jetzt ist die Zeit, in anderen Übersetzungen, und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und stellen uns jetzt vor, wir gehen auf diesen evangelischen Kirchentag und die Frage ist, mit welcher Erwartungshaltung? Was erwarten wir? Die Hauptthemen laut Internetauftritt waren Friedenspolitik, Klimakrise und Zukunft der Kirchen. Ich bin ein bisschen weiter runter gescrollt und dachte, vielleicht wird es näher erläutert. Und dann hieß es, dass die diesjährigen Themenfelder Verschwörungsmythen, Freiheit, Menschenrechte oder Wohlstand und Armut, Fragen nach den Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Krieges in Europa und dann noch so Sachen wie digitale Kirche, Inklusion, Geschlechterwelten, Regenbogen. So. Das waren die Themen, die auf dem Kirchentag behandelt werden sollten. Wenn wir uns die Themen anschauen, dann merken wir, dass die Richtung relativ klar erkennbar ist. Es geht oder ging darum, was ein Mensch tun kann, um diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Frage steht natürlich im Raum, wer eigentlich darüber entscheidet oder auch darüber wacht, was denn nun eine bessere und vielleicht gerechtere Welt ist. Und welcher Grundlage man sich dann da trifft, aber das ist jetzt erstmal, sagen wir, außen vor gestellt. Also es geht darum, was können wir Menschen tun? Der Kirchentag endete dann mit einem Eklat für den einen Teil der Zuhörer und mit einem Triumph für den anderen. Das war nun der Auslöser. Nun ein evangelischer Pastor der Landeskirche, der hielt eine Predigt und er bezog sich darauf, dass er sagte, ich möchte euch heute nicht anlügen. Wenn man sich die Begriffe genau anschaut, und das ist wichtig, liebe Geschwister, dass wir uns Begriffe ganz genau anschauen, dann heißt es natürlich, wenn ich euch sagen würde, ich lüge euch heute nicht an, dann heißt das ja indirekt, vielleicht hat euch vorher jemand mal angelogen. Sonst bräuchte ich das ja so nicht betonen. Er stellte in seiner Predigt damit zwei Begriffe schon mal gegenüber, die Wahrheit und die Lüge. Der Höhepunkt seiner Predigt war dann, als er sagte, die Zeit ist jetzt zu sagen, wir sind alle die letzte Generation. Jetzt ist die Zeit zu sagen, Black Lives Always Matter. Jetzt ist die Zeit zu sagen, Gott ist queer. Jetzt ist die Zeit zu sagen, we leave no one to die. Jetzt ist die Zeit zu sagen, wir schicken ein Schiff und wir empfangen Menschen in sicheren Häfen, safer spaces for all. Ich möchte, dass wir uns einfach mal anschauen, was in diesen Zeilen steht und was nicht da steht. Wir wollen das einmal sine ira et studio, ohne Zorn und Eifer tun, wie der Lateiner zu sagen pflegt. Wir stellen uns vor, ein Mensch geht auf so einen Kirchentag, vielleicht sucht er Gott, ja, und am Ende wird er mit diesen Worten konfrontiert. Was bedeuten sie? Was haben sie mit unserer heutigen Bibelstelle und was haben sie mit dem Feuerofen zu tun? Nun, in dieser zentralen Stelle seiner Predigt wird die letzte Generation erwähnt. Das sind diejenigen, die kennt ihr aus den Nachrichten, die kleben sich gerne mal auf Straßen fest. Ja, und die sagen selber sozusagen, alle Warnungen werden ignoriert von der Regierung. Wir sind am Rand des Abgrundes. Wir sind nicht länger bereit, das alles, diese Verbrechen hinzunehmen. Wir werden nicht abwarten, bis sozusagen alles kollabiert. Und dann sagen sie von sich selbst, wir sind der Überlebenswille dieser Gesellschaft, wir sind die letzte Generation, die den Kollaps unserer Gesellschaft noch aufhalten kann. Das heißt, diese Gruppe, die hier auch zitiert wird, glaubt nichts weniger, als dass sie es seien, gegebenenfalls als Avantgarde, als diejenigen, die vorangehen und die den Untergang der Welt aufhalten können. Erste Säule sozusagen. Das zweite, die Black Lives Matter Bewegung, die kennen wir aus den USA. Der Prediger selbst ist auch schwarz, kommt aus Südafrika und es ist so, dass natürlich auf der Welt es oftmals so ist, dass Menschen unterschiedlich behandelt werden. Ja, die Black Lives Matter Bewegung weist darauf hin, dass in den USA vor allen Dingen Schwarze anders behandelt werden, auch die Polizei eher übergriffig wirkt als bei Weißen. Dann die Sache mit den Schiffen, das ist soweit Safe Space for All. Da wird darauf hingewiesen, das sind die Rettungsboote, wir kennen sie aus dem Mittelmeer. Das sind Menschen, die bei uns Schutz suchen. Und er sagt sozusagen, man schafft sichere Häfen und Plätze für alle, ohne Ausnahme quasi, man nimmt alle auf. An der Stelle muss man wissen, dass die Mehrzahl derjenigen, die ankommt, männlich ist. Und oftmals aus muslimischen Ländern stammen. So. Der eigentliche Punkt, warum diese Predigt jedoch sozusagen so kontrovers beleuchtet wird, ist, dass der Pastor dort gesagt hat, Gott ist queer. Jetzt ist die Frage, was heißt das eigentlich? Queer ist einer von jenen Begriffen, die sehr weit gefasst sein können. Das heißt, sie sind nicht immer ganz eindeutig, aber auf jeden Fall steht der Begriff für Schwule, Lesben, Bisexuelle, Pansexuelle und Asexuelle. Das heißt, in der Predigt wurde nichts anderes gesagt, quasi Gott ist schwul und Gott ist lesbisch. Die Reaktionen fielen unterschiedlich aus. Wer jetzt als Schwuler die Predigt gehört hat, war glücklich. Der hat gesagt, endlich hat ein evangelischer Pastor mal offen ausgesprochen, Gott ist schwul. Andere stellten sich die Frage, wie kann ich die Aussage denn nun mit der Heiligen Schrift in Einklang bringen? Und diejenigen waren oftmals etwas überrascht oder auch entsetzt. So, liebe Geschwister, warum diese Ausführung? Ich glaube, dass wir alle irgendwann vor einem Feuerofen stehen werden. Jeder von uns. Dass wir vor einem Feuerofen stehen werden und wir uns persönlich die Frage stellen, was sage ich denn jetzt? Wie reagiere ich? Und macht es euch nicht so einfach. Die Sache ist komplizierter. Es geht hier nicht um die Frage zunächst einmal, schwul, nicht schwul, alle Flüchtlinge aufnehmen oder nicht aufnehmen. Das Eigentliche, um was es geht, das war einer der zentralen Begriffe übrigens in der Predigt dieses Pastors, war das Wort Liebe. Liebe. Wir alle haben mit Sicherheit Vorstellungen von der Liebe. Und was mir in den Sinn kommt, ist 1. Korinther 13 natürlich das Hohelied der Liebe. Der zentrale Text. Wenn ich also mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönernes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und meinen Leib dahingebe, mich zu rühmen und hätte der Liebe nicht, so wäre mir es nichts nütze. Die Liebe ist langmütig, sie ist freundlich, die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Wahrheit, Lüge, Wahrheit, hier ist der Begriff. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört nimmer auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk. Und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Und jetzt dieser wunderbare Satz. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild, aber dann von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise. Dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Wenn ich jetzt fragen würde, ich meine, welcher Christ würde sich der Liebe widersetzen wollen? Wer würde sich denn der Heiligen Schrift widersetzen wollen? Es gab in den letzten Wochen noch einen kleinen Aufreger. Wer vielleicht von euch manchmal die Nachrichten guckt, wird es wissen. Nicht nur in Deutschland, sondern, aber geht hier jetzt hier um Deutschland. Es ging um die Frage, ob Drag Queens, also als Frauen verkleidete Männer vor kleinen Kindern, Kindergartenkindern, Schulkindern, irgendwelche Lesungen machen sollten. In München war jetzt so eine Veranstaltung, unter Polizeischutz konnte sie stattfinden. Und einer der Teilnehmer hatte das Plakat, euer Hass tötet Menschen. Und hier haben wir jetzt die beiden Begriffe, mit denen wir konfrontiert sind. Auf der einen Seite haben wir den Hass, von dem Menschen behaupten, der tötet. Und auf der anderen Seite haben wir die Liebe. Wir haben Menschen, die intolerant sind, wie es heißt, die Hate Speech, also die Hassrede benutzen, und andere, die sich allein von der Liebe leiten lassen. Zunächst einmal eine rhetorische Frage, wo würdest du denn gerne stehen? Ja? Wo würdest du denn gerne stehen? Du bist doch Christ. Will doch keiner von euch bestimmt auf der Hassseite stehen. Ja? Als Christ, ja, verkörpert man die Liebe. Oder aber auch das wurde da in dem Kontext gesagt, wenn einer jetzt vielleicht dagegen war, wurde gesagt, du bist bestimmt homophob. Der Begriff wird so oft verwendet, meistens guckt man gar nicht mehr nach, was könnte denn das eigentlich bedeuten? Nun, wenn man nachschaut, es gibt viele Phobien, es gibt Islamophobie, es gibt eine Russophobie, es gibt, glaube ich, was auch immer, Spinnenphobie. Was ist eine Phobie? Nun, Phobien sind, wie es so schön heißt, eine Angststörung. Es ist eine Angststörung, die sich auf bestimmte Objekte oder Situationen bezieht. Menschen, die unter einer Angststörung leiden, reagieren unangemessen stark auf die Situation, auch mit körperlichen Reaktionen. Es kann zu Herzrasen, Schwindel, Erröten, Brustbeklemmungen und Übelkeit führen. Liebe Geschwister, auf einmal ist man mit Dingen konfrontiert, wo man vielleicht bisweilen erstmal nachschlagen muss, was heißt das überhaupt? Plötzlich ist man krank und bedarf im Zweifelsfall einer ärztlichen Behandlung. Man hat eine Angststörung und diese Angststörung erklärt dann vielleicht auch, warum man denn so einen Hass verspürt, dass man jetzt im Beispiel wie in München da vielleicht diese Drag-Lesung für Kinder für unangebracht hält. Und jetzt, liebe Geschwister, sind wir bei diesem Feuerofen. Nicht bei dem Leibhaftigen. Aber wir sind bei dem Feuerofen, vor dem wir Christen tagtäglich stehen. Der Teufel, der kommt, wie es die Bibel lehrt, als Engel des Lichts. Das heißt, sein Ziel ist, vom wahren Gott, vom wahren Evangelium abzubringen. Wenn wir nur an Eva im ersten Buch Mose denken, dann suggeriert der Teufel ja, dieser Gott, der meint's nicht gut mit dir. Ja, der meint's nicht gut mit dir. Eigentlich will er nur das für sich behalten. All das. Ja, das gönnt er dir nicht. Beliebtes Argument. Gott gönnt dir das nicht. Das ist eine schöne Sache, aber Gott ist ein Spielverderber. Der gönnt dir das alles nicht. Das heißt, der Teufel versucht uns vom wahren Evangelium abzubringen. Und das ist auch der Grund, warum es wichtig ist, dass wir unsere Bibel, liebe Geschwister, genau kennen. Der Teufel und all seine Gewalten, wir denken hier nur an Epheser 6, der wird versuchen, unsere Werte zu beeinflussen und das Wort Gottes nach Möglichkeit so zu verdrehen, dass aus Liebe plötzlich Hass wird und aus Hass plötzlich Liebe. Und dann sind wir auf einmal im Gespräch, vielleicht mit unserem Ehepartner, vielleicht mit unseren Kindern, mit dem Arbeitskollegen. Und auf einmal sind wir mit dem Vorwurf konfrontiert, du hast doch gar keine Liebe. Du hast keine Liebe. Oder was machen wir, wenn unser Gegenüber auf einmal sagt, weißt du was, mein Leitmotiv ist nur die Liebe. Das andere heißt natürlich deins nicht. Aber mein Leitmotiv ist die Liebe. Ja, so wie der Pastor das hier auch sagte. Die Liebe und sonst nichts. Ja, und dann ist die Frage, liebe Geschwister, was sind denn wir dann? Vertreten wir den Hass? Oder was vielleicht noch verwirrender ist, haben wir vielleicht Gottes Liebe gar nicht verstanden? Vielleicht sind wir es ja, die den eigentlichen Willen Gottes verleugnen. Und das ist einer der absolut fundamentalsten Angriffe, die der Feind gegen uns fahren kann. Denn plötzlich sind wir an einem Punkt angekommen, wo das Festhalten an der göttlichen Ordnung, an seinen Geboten und an den Worten der Bibel im Zweifelsfall der Hass ist, der andere Menschen tötet. Und das heißt, wenn ich das Wort der Bibel, die Heilige Schrift, im Zweifelsfalle verwerfe und sage, so ist das bestimmt nicht gemeint, dann ist das eine Form von Liebe. Und das, liebe Geschwister, ist eine der ganz großen Versuchungen. Denn die Bibel lehrt ja, am Ende ist doch die Liebe, die übrig bleibt. Mir ist eines wichtig. Bis jetzt sind wir noch nicht an dem Punkt angelangt, dass wir überhaupt darüber sprechen, was jetzt biblisch korrekt ist und was nicht. Kein Wort habe ich darüber verloren, sondern es ging lediglich darum, mit welchen Vorwürfen man konfrontiert sein kann und wird und wie wir darauf reagieren können. Ich glaube, dass die Antwort schon längst gegeben wurde. Ich bin der Herr, dein Gott, und du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das heißt, entscheidend bei jeglicher Beurteilung all der Fragen, die hier gerade aufgeworfen wurden, ist ganz allein, was Gott unter Liebe versteht und was Gott ehrt und was Gott verherrlicht. Niemals, niemals kann entscheidend sein, was ich unter Liebe verstehe oder was du darunter verstehst. Die meisten Diskussionen über solch strittige Themen beginnen nämlich mit: Ich glaube zwar an Gott, Komma, aber. Und dieses Aber in der Regel bezieht sich dann darauf, dass man sich Gottes Geboten, Gottes Wort nicht beugen und nicht unterwerfen möchte. Man will zwar in den Himmel kommen, aber man bastelt sich einen eigenen Gott zusammen. Und da ist es völlig unerheblich, ob, hier ging es jetzt um schwul oder lesbisch, es können ganz andere Sachen sein. Vielleicht habe ich ein lockeres Mundwerk und schieße oft übers Ziel hinaus, oder ich bin eine Spielernatur und verzocke mein Geld irgendwie bei Pferdewetten, oder bin ich ein Choleriker, der immer alle zusammenbrüllt. Völlig egal. Vielleicht bin ich auch nur der reiche Jüngling, der Wohlhabende, der sich von seinem Geld nicht trennen kann. Völlig egal. Was Menschen oft versuchen, was wir oft versuchen, ist, dass wir in solchen Fällen, wo wir plötzlich merken, hoppala, das trifft ja mich persönlich, dass wir dann anfangen, die Aussagen der Bibel zu relativieren oder sie außer Kraft zu setzen. Und die Liebe, liebe Geschwister, die Liebe ist da ein immer wieder gerne zitiertes Motiv. Und diese Liebe ist dann auch eine scheinbare Begründung, mit der man alle Dinge begründen kann. Und das Gegenüber, das steht dann mit seinem Hass, seinen Vorurteilen, seiner Verstocktheit wie ein begossener Pudel da. Und ich glaube, einer, der sich diebisch freut, ist der Teufel. Wenn er es schafft, dass der Christ, die Christin den Mund halten und anderen das Feld überlassen, die nur lauter rufen und hartnäckiger kämpfen, ja, dann hat er es doch. Dann hat er doch erreicht, was er will. Liebe Geschwister, lasst uns an dieser Stelle nicht einknicken, lasst uns an dieser Stelle unsere Knie nicht beugen. Es geht hier auch nicht um unsere persönliche Meinung. Das ist übrigens ein weiterer Begriff, der gerne in Diskussionen verwendet wird. Das ist deine Meinung, das ist meine Meinung. Darum geht es nicht. Sagen wir das immer wieder deutlich. Meine Meinung ist wurscht, um die geht es nicht. Es geht darum, was sagt die Heilige Schrift? Was steht dort drin und was steht dort nicht drin? Gottes Bibel ist nicht konstruktivistisch, vorherrschend momentan auch im wissenschaftlichen Diskurs. Sozusagen alles ist nur ein Konstrukt von Wirklichkeit. Ja, und dann hast du das eine und ich das andere und naja, der dritte hat noch ein anderes. Aber eigentlich Wahrheit gibt es nicht. Das ist nicht die Heilige Schrift. Das ist nicht unsere Heilige Schrift. Die ist nicht konstruktivistisch aufgebaut. Und was ist sie noch nicht? Das ist auch ein Mittel, mit der Heiligen Schrift umzugehen. Die Heilige Schrift enthält keine kryptischen Formulierungen, für das ich vielleicht erst ein Hochschulstudium brauche, um sie zu dekodieren. Ja, die Bibel ist klar. Ja, wir müssen die Aussagen nicht da suchen, wo sie nicht stehen und sagen, na ja, vielleicht hat Gott ja und so weiter. Nein. Gottes Wort ist klar. Und was auch wichtig ist, das Alte und das Neue Testament, sie bilden eine Einheit. Das heißt, wenn wir Menschen etwas definieren und sagen, das ist aber jetzt für uns die Liebe, dann wird das niemals Gottes Wort außer Kraft setzen können. Und noch etwas, die Bibel widerspricht sich auch nicht selbst. Und das heißt, wenn es um die Liebe geht, dann sollten wir von der Liebe Gottes sprechen. Und die Liebe Gottes, die manifestiert sich in Jesus Christus. In Römer 5, Vers 8 steht es: Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Es gibt die Sünde. Ich kann jede Sünde damit sozusagen auslöschen, indem ich sage, das ist keine Sünde oder das ist nicht so. Aber die Bibel lehrt, es gibt Sünden. Und für die ist Christus gestorben. Für unsere Sünden. Und es heißt weiter, um wie viel mehr werden wir nun durch ihn gerettet werden, vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind, durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Gottes Liebe war der Anfang. Wenn wir von der Liebe reden, dann sollten wir darüber erstmal reden. Gottes Liebe. Gott war es, der uns zu Jesus Christus gezogen hat. Jesus Christus wiederum starb für unsere Sünden am Kreuz. Er stand am dritten Tage wieder auf und fuhr auf zum Vater. Das ist doch unsere Hoffnung. Das ist doch unsere Zuversicht. Das heißt, wir müssen ehrlich zugeben, ja, die Liebe ist die alles entscheidende Kraft. Das stimmt. Aber es ist ganz allein die Liebe Gottes. Und die Liebe, verehrte Geschwister, die Liebe darf niemals als Begründung dafür herhalten, dass wir Menschen uns gegen Gottes Wort stellen und dass wir uns anmaßen zu entscheiden, welche Teile der Heiligen Schrift wir nun bereit sind zu akzeptieren und welche nicht. Ein Christenmensch muss, und hier ist der Nachsatz wichtig, die Bibel, die ist voll davon, dass sie uns immer wieder den Spiegel vorhält und auch warnt im Sinne von, überlege dir, was du da sagst, überlege dir, was du da tust. Wenn Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der muss sein Kreuz auf sich nehmen. Schauen wir uns das Kreuz des Herrn doch an. Das war doch kein Spaziergang. Das heißt, ein Christenmensch muss, jetzt kommt der Nachsatz, so schwer das auch mit absoluter Sicherheit oftmals fallen wird, Gottes Sicht der Dinge und seine Deutung des Begriffes Liebe, Annehmung akzeptieren. Und um hier auch kein Missverständnis aufkommen zu lassen. Du lügst dich an, wenn du vorgibst, ein Christ zu sein, nicht aber bereit bist, das Fundament des Glaubens, die Heilige Schrift, in allen Teilen anzuerkennen. Das, lieber Freund, liebe Freundin, ist ein Widerspruch in sich. Täusche dich da nicht und was vielleicht noch wichtiger ist, lass dich nicht von anderen täuschen. Denn es geht um das ewige Leben oder um die ewige Verdammnis. Bedenke das immer. Und so wollen wir heute Morgen schließen mit den Worten, von denen wir alle hoffen, dass Gott, Gott allein, uns die Kraft dazu geben möge, wenn wir dereinst vor unserem Feuerofen stehen werden und wir dann mit Gottes Hilfe hoffentlich sprechen mögen. Siehe, unser Gott, den wir verehren, kann uns erretten aus dem glühenden Feuerofen und auch aus deiner Hand. O König, kann er erretten. Und wenn er es nicht tut, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten werden. Amen. Ich will noch kurz beten. Lieber Vater im Himmel, lieber Jesus, dir allein sei Lob, Ehre und Preis. Du bist derjenige, der uns die Kraft geben kann, so auf Erden zu wandeln, dass du verherrlicht werdest. Darum wollen wir bitten. Dir allein gebührt die Ehre. Amen.